Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Kathrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendereihe Durch die Bibel, in der wir uns zurzeit mit dem Buch des Propheten Malachi befassen, dem letzten Buch des Alten Testaments. Dort steigen wir im ersten Kapitel gleich noch einmal bei Vers 13 ein. Malachi hat in diesem und in den vorangegangenen Versen die Gottesdienstpraxis der Israeliten scharf kritisiert. Die Israeliten hielten sich selbst für sehr fromm, weil sie ja im Tempel wieder Opfer darbrachten. Aber sie opferten auch kranke und alte Tiere, die ohnehin bald gestorben wären, beziehungsweise die bei einem Verkauf nicht viel eingebracht hätten. Das war ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Israeliten nicht mit dem Herzen bei der Sache waren. Und deshalb war der ganze Gottesdienst für sie auch sehr mühsam und langweilig. Ich sehe da einige Parallelen zu den Gottesdiensten der Christen in der heutigen Zeit. Und gleich möchte ich, wie zum Schluss der vorigen Sendung, noch einmal die Frage aufwerfen, welche Rolle dabei die Gottesdienstordnung, also die Liturgie, spielt. Wer kennt das nicht aus seinem eigenen Leben? Man hat sich vorgenommen, am Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu gehen, doch wenn es dann soweit ist, hat man keine Lust darauf. Die Israeliten zur Zeit Malachis kannten dieses Gefühl, wobei sich der Gottesdienst im Tempel zu Jerusalem in mancherlei Hinsicht schon deutlich von unseren heutigen Gottesdiensten unterschied. Im ersten Kapitel des Malachi-Buches geht es unter anderem um das Darbringen von Tieropfern und um die fragwürdige Praxis, so mancher Israeliten, kranke und schwache Tiere zu opfern und damit von dem Prinzip abzuweichen, nur das Beste für den Herrn. Ich lese aus Kapitel 1 noch einmal Vers 13 vor. Und ihr sprecht, siehe, welch eine Mühsal, und bringt mich in Zorn, spricht der Herr Zebaoth. Denn ihr bringt herzu, was geraubt, lahm und krank ist, und bringt es da zum Opfer. Sollte mir solches gefallen von eurer Hand, spricht der Herr? Für die Israeliten zur Zeit Malachis waren die Opfer wichtige Rituale. Opfer gehörten zum Gottesdienst einfach dazu. Aber weil sie nicht mit dem Herzen dabei waren, war das alles mühsam für sie. Und wie ist das bei uns heute? Mir ist bewusst, dass viele Menschen mit einer bestimmten Gottesdienstordnung, einer festgefügten Liturgie, aufgewachsen sind. Ich denke gern an ein Ehepaar, das Gott wirklich von ganzem Herzen liebte. Sie gehörten ursprünglich zu einer Gemeinde, in der viel Wert auf Liturgie gelegt wurde. Deshalb waren sie entsetzt über den wenig liturgischen Anfang des Gottesdienstes in meiner Gemeinde. Die beiden kamen immer erst dann, wenn dieser ziemlich formlose Anfangsteil vorüber war. »Ich kann diese lockere Form nicht ausstehen«, sagte mir der Mann einmal. Aber beide liebten das Wort Gottes, und deshalb hatte ich als Pastor damit überhaupt kein Problem. Vor einigen Jahrhunderten saßen die Menschen noch auf langen Bänken in der Kirche und hörten sich ohne zu murren Predigten von 2 Stunden Länge an. Heute sitzen die Leute 3 Stunden im Stadion und schauen sich mit Begeisterung ein Fußballspiel an. Und das nicht nur im Sommer, sondern sogar im Winter. Andere setzen sich 4 Stunden in die Oper, um Wagner anzuhören. Und wieder andere gehen für 2 oder 3 Stunden ins Kino. Meine Frau und ich, wir gehen ab und zu ins Theater und schauen uns Schauspiele von William Shakespeare an. Einmal waren wir in England, in Stratford-upon-Avon, wo Shakespeare geboren wurde. Dort sahen wir uns das Schauspiel Richard III. An. Das war überhaupt nicht langweilig, obwohl das Stück 3 Stunden dauerte. Wir saßen ganz entspannt auf unseren Sitzen und genossen das Schauspiel. Da frage ich mich natürlich, warum es vielen Menschen zu lange vorkommt, wenn eine Predigt 1 Stunde dauert. Ich predige gern ausführlich. Das habe ich schon immer getan. Ich habe mal 1 Stunde gepredigt. Und raten Sie mal, wer sich darüber beschwert hat? Nicht die normalen Gottesdienstbesucher. Von denen sagten mir viele, dass es ihnen gar nicht lang vorkam. Nein, es war ein treuer Mitarbeiter der Gemeinde, der sich beschwerte. Einer der geistlichen Leiter. Das fand ich sehr bezeichnend. Das ist nämlich die Gefahr bei der Liturgie, wenn man sie im Laufe eines Jahres immer wieder und wieder erlebt. Wir gehen zur Kirche, wir stehen auf, setzen uns hin. Wir singen das Ehre sei dem Vater. Aber singen wir das wirklich von Herzen? Tun wir das alles, weil wir Gott so sehr lieben? Wollen wir ihn wirklich anbeten? Wir singen von Jesu Tod und singen, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Aber wollen wir ihm wirklich tausendmal danken? Warum legen wir dann so wenig in die Kollekte? Warum spenden wir so wenig, wenn wir Gott doch so dankbar sind? Gemeindearbeit kann natürlich genauso ermüden wie andere Arbeit auch. Der amerikanische Erweckungsprediger Dwight Lyman Moody soll einmal schon ziemlich müde von einer Reise heimgekehrt sein. Aber statt sich zu Hause auszuruhen, ging er am gleichen Tag noch zu einer Versammlung, um dort zu sprechen. Seine Familie bat ihn, den Vortrag doch abzusagen. Aber er sagte, »Ich werde beim Arbeiten zwar müde, aber nicht vom Arbeiten.« Er sprach von Herzen gern von Jesus, und deshalb wurde er nie müde, das zu tun. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 14, und damit kommen wir wieder zurück zu dem Brauch, Gott ein Opfertier darzubringen. Nun lesen wir, »Verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein gutes männliches Tier hat und es gelobt, also dem Herrn verspricht, aber dem Herrn ein fehlerhaftes Tier opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr Zebaoth, und mein Name ist gefürchtet unter den Heiden.« Gott macht hier deutlich, dass sein Name irgendwann in der Zukunft überall angebetet werden soll und angebetet werden wird. »Ich bin ein großer König, spricht der Herr Zebaoth, und mein Name ist gefürchtet unter den Heiden.« Doch zur Zeit Maleachis und auch jetzt noch wird Gottes Name eher in Verruf gebracht. Und zwar nicht nur durch Ungläubige, sondern vor allem auch durch die Gläubigen. Ja, der Name Gottes wird ganz besonders von Leuten in den Dreck gezogen, die eigentlich an ihn glauben. Ich will nicht allen Christen absprechen, dass sie ernsthaft glauben wollen, aber bei manchen bezweifle ich doch, dass sie Gott wirklich gehorsam sind. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Gott niemals jemanden als hochmütig oder scheinheilig bezeichnet, der von ganzem Herzen an ihn glaubt? Aber Jesus fand sehr deutliche Worte, als er über die Pharisäer sprach. Er sagte furchtbare Dinge über sie. Er nannte sie getünchte Gräber, außen schön angemalt und innen voller Tod. Können Sie sich das vorstellen? Das klingt furchtbar. Aber Jesus hat das genau so gesagt. Und er verglich die Pharisäer auch mit einem Gefäß, das innen schmutzig ist. Man hat es schon lange nicht mehr ausgewaschen, und inzwischen ist es innen richtig ekelig. Und Jesus sagte, das ist Heuchelei. Nachzulesen bei Matthäus, Kapitel 23, in den Versen 25 bis 29. Genauso waren die Leute auch zur Zeit Maleachis. Sie waren sehr religiös, so wie die Pharisäer später, aber das war's dann auch. Und wie ist das bei uns? Wie ist es bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer? Sind Sie einfach nur religiös oder haben Sie Jesus Christus im Herzen? Ist Ihr Glaube echt oder ist er nur ein Scheinglaube? Tragen Sie den christlichen Glauben wie einen Mantel, den Sie jederzeit ablegen können? Und legen Sie ihn gleich wieder ab, wenn Sie aus der Kirche kommen? Vielleicht nehmen Sie beim Beten eine andächtige Haltung an, vielleicht kennen Sie auch viele fromme Sprüche, aber wie real ist Jesus Christus für Sie persönlich? Die Israeliten brachten also immer wieder alte, kranke Rinder als Opfer dar. Und gleichzeitig beklagten sie sich. Diese langen Gottesdienste sind einfach langweilig, die ewig langen Lesungen zum Einschlafen. Liebe Hörer, ich bin wirklich Gott sehr dankbar dafür, dass in Los Angeles 21 Jahre lang durchschnittlich 1500 Menschen zur wöchentlichen Bibelstunde gekommen sind. Dafür war ich Gott wirklich von Herzen dankbar. Aber manchmal kam dann jemand und klopfte mir auf die Schulter und sagte, so viele Leute, das ist ja wunderbar. Dann zeigte ich auf die großen Bürogebäude in der Nähe, in denen gut 200.000 Menschen arbeiteten. Alle diese Menschen gingen jeden Tag wieder nach Hause. Und von diesen 200.000 kamen nur 1.500 am Donnerstagabend zur Bibelstunde. Das war dann doch wohl kein so guter Durchschnitt, oder? Die meisten Leute, die dort arbeiteten, gehörten zu einer christlichen Gemeinde. Wahrscheinlich gingen sie zu Weihnachten sogar alle in die Kirche. Aber am Sonntagnachmittag saßen sie todsicher im Sportstadion. Was ich damit sagen will, heute gibt es viele Rituale, die viele gewohnheitsmäßig mitmachen, aber nur wenig echten Glauben an Jesus Christus. Viele Leute spielen einfach nur Kirche. Als ich ein Kind war, spielten wir Kaufladen. Ich füllte Sand in Blechdosen und verkaufte sie an die anderen Kinder in der Nachbarschaft. Und ich war stolz, denn schließlich hatte ich einen Laden. Natürlich hat dieser Laden nie Gewinn erzielt, aber wir hatten viel Spaß beim Spielen. Und mir scheint, viele Erwachsene spielen heute einfach gern Kirche. Bei meiner Ordination sagte mir einer der Prediger, ich solle die drei Kardinalsünden, also die drei Hauptsünden eines Predigers, vermeiden. Vielleicht ist mir das nicht ganz gelungen, aber ich habe diese drei Sünden nie vergessen. Die erste Sünde war Faulheit. Ja, Sie haben richtig gehört, Faulheit. Warum gibt es denn nicht mehr Bibelausleger? Weil man dafür die Bibel studieren muss. Und das ist Arbeit. Als Pastor kann man sich die ganze Woche über gut beschäftigen. Aber eigentlich braucht man auch Zeit zum Bibelstudium. Und ich habe kein Verständnis für Gemeindeglieder, die dem Pastor die Zeit stehlen, die er zum Bibelstudium braucht. Jede Gemeinde, die einen Bibelausleger hat, sollte ihm auch Zeit einräumen, damit er die Bibel ausführlich studieren kann. Er braucht diese Zeit. Nur wenn er sich diese Zeit nimmt, kann er ein echter Lehrer des Wortes Gottes werden. Ein Studienkollege von mir wurde, so wie ich, Pastor von Beruf. Nach 3 Jahren kam er zu mir und bat mich um ein Gespräch. Wir gingen gemeinsam essen, und ich fragte ihn, was ist denn los? Und er sagte, ich werde den Dienst aufgeben. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich predigen soll. Ich fange an, mich zu wiederholen, und das merken die Leute auch. Da fragte ich ihn, wie viel Zeit nimmst du dir denn für die Predigtvorbereitung? Er antwortete, ich habe alle deine Predigten gehalten, die ich noch schriftlich vorliegen hatte, und einige Predigten von anderen Kollegen. Meistens nehme ich mir 3 Stunden Zeit, um sie noch einmal frisch aufzuarbeiten. Da sagte ich ihm, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, ich habe zur Vorbereitung jeder Predigt mindestens 24 Stunden gebraucht. Und ich habe noch nie eine Predigt gehalten, bevor ich dazu bereit war. Verstehen Sie, Faulheit ist eine schwere Sünde, und ich glaube, dass Gott das sehr ernst nimmt. Einmal hatte ich mit einem jungen Mann zu tun, der in den vollzeitlichen Dienst gehen wollte. Er wollte sogar Theologie studieren. Aber inzwischen ist er der Überzeugung, dass er einfach so predigen kann, indem er erwartet, dass der Heilige Geist ihn lehrt. Liebe Hörer, der Heilige Geist ist unser Lehrer, aber er lehrt keine faulen Prediger. Er wird uns nur dann lehren, wenn wir die Mühen des Bibelstudiums auf uns nehmen. Für die Israeliten damals war die Anbetung Gottes mühsam geworden, weil sie das Wort Gottes nicht liebten. Man muss Gottes Wort lieben. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Bibel von jedem anderen Buch. Jedes andere Buch muss man erst einmal lesen. Man muss es verstehen, bevor man weiß, ob es einem gefällt. Aber das Wort Gottes muss man lieben, um es ganz zu verstehen. Der Geist Gottes wird uns nichts aus der Bibel lehren, wenn wir zu faul sind, um darin zu lesen. Die 2. Kardinalsünde eines Predigers ist übermäßiger Ehrgeiz. Das kann sich auf verschiedene Weise zeigen. Man möchte berühmt sein, ein bekannter Prediger, und man möchte vielleicht vor großen Massen sprechen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die besten Prediger heute nicht in den großen Gemeinden predigen. Die besten Prediger ziehen nicht immer die meisten Leute an. Vor einiger Zeit hörte ich einen Prediger, der vor weniger als 100 Leuten predigte. Aber die Predigt war wirklich gut. Das war reine Bibelauslegung. Dieser junge Mann hat mit dieser Predigt mein Herz erreicht. Hinterher fragte ich ihn, wie lange haben Sie dazu gebraucht, diese Predigt vorzubereiten? Und er sagte, dass er die ganze Woche über daran gearbeitet habe. Ich denke, er hat mehr als 20 Stunden Arbeit in diese Predigt gesteckt. Er war bereit, so viel Arbeit für so wenige Menschen einzusetzen. Ich denke, dass zu viele Prediger in großen Kirchen und vor großen Massen predigen wollen. Vor 100 oder noch mehr Jahren gab es mal einen ehrgeizigen Prediger, von dem man sich folgende Geschichte erzählt. Eines Abends kam er nach Hause und sagte zu seiner Frau, »In der nächsten Stadt gibt es eine Gemeinde, die mich gefragt hat, ob ich einen Ruf in ihre Gemeinde annehmen würde.« »Die Stadt ist ja viel größer, die Gemeinde ist auch größer als unsere und sie zahlen auch besser. Und vor allem, es kommen wirklich viele Leute zum Gottesdienst. Ich gehe nach oben in mein Arbeitszimmer und werde beten und sehen, was Gott von mir will.« Die Frau antwortete, »Gute Idee, ich komme mit und bete mit dir.« Aber der Prediger erwiderte, »Nein, nein, bleib du nur hier und fang schon mal an zu packen.« Tja, so etwas ist gar nicht so selten. Mir scheint, dass es unter den hauptamtlichen Verkündigern einige gibt, die einfach zu viel Ehrgeiz haben. Die dritte Kardinalsünde eines Predigers ist es, öde und langweilig zu predigen und die Zuhörer zu ermüden. Das passiert immer dann, wenn der Prediger nicht nahe am Wort Gottes bleibt. Man muss nicht unbedingt eine Ausstrahlung haben, um gut zu predigen. Das haben viele nicht, aber das ist keine Entschuldigung dafür, langweilige, ermüdende Predigten zu halten. Ich habe vorhin erzählt, dass ich mir zusammen mit meiner Frau das Schauspiel Richard III. Angeschaut habe. William Shakespeare war ein begnadeter Schriftsteller, aber ich denke nicht, dass er sich einfach hinsetzte und losschrieb. Man sagt, dass er viele Stunden an seinen Dramen saß. In dieser Aufführung sah ich zwei junge Schauspieler. Einer spielte Richard III., der andere spielte den, der sein Freund sein sollte, ihn aber schließlich vom Thron stürzte und in den Tower in London werfen ließ. Shakespeare war natürlich genial, aber dieses Schauspiel beeindruckte mich nicht nur deswegen. Was mich vor allem beeindruckte, war, wie diese beiden Schauspieler ihre Rollen ausfüllten, wie deutlich sie ihren Text sprachen und wie ausgezeichnet sie ihren Text beherrschten. Da sah und hörte ich ganz genau hin, denn ich hatte als Jugendlicher selbst bei Shakespeare-Aufführungen mitgewirkt. Sie verpassten nie ihren Einsatz, sie versprachen sich kein einziges Mal. Es war alles genau so, wie es sein sollte. Und wissen Sie warum? Sie hatten gelernt und geprobt und geprobt. Wenn die Schauspieler in der Welt so viel Zeit für eine Aufführung einsetzen können, warum können wir dann nicht etwas Zeit investieren, wenn wir das Wort Gottes weitersagen? Jeder Prediger, der unvorbereitet auf die Kanzel steigt, lästert nach meiner Überzeugung Gott. Er trägt nämlich dazu bei, dass Menschen sagen, Mann, ist die Bibel langweilig. Und der Gottesdienst war echt zum Einschlafen. Nächsten Sonntag mache ich etwas anderes. Deshalb ist es eine große Sünde für einen Prediger, langweilige, öde Predigten zu halten. Zurück zum Buch Maleachi, Kapitel 1. Am Anfang von Vers 14 haben wir gelesen, »Verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein gutes männliches Tier hat und es gelobt, aber dem Herrn ein fehlerhaftes opfert.« Das ist jetzt etwas Neues. Die Israeliten opferten nicht nur fehlerhafte Tiere. Sie taten das, obwohl sie Gott etwas anderes gelobt, also versprochen hatten. Die Leute legten Gelübde ab und hielten sie dann nicht. Und dabei sagt Gott, sowohl in den Sprüchen Salomos als auch im dritten Buch Mose, dass wir Gott nichts versprechen sollen, wenn es uns damit nicht ernst ist. Wenn Sie versprechen, etwas für Gott zu tun, dann sollten Sie dieses Versprechen auch einhalten, denn Gott nimmt unsere Worte sehr ernst. Er fordert uns ja nicht dazu auf, Gelübde abzulegen. Wenn wir das tun, dann tun wir das freiwillig. Aber wenn wir Gott etwas versprechen, dann sollten wir das auf jeden Fall auch halten. Damals in Israel gab es offenbar Leute, die sich herausredeten. Erst sagten sie zum Beispiel, die Ernte wird in diesem Jahr richtig gut. Ich werde Gott nicht nur den Zehnten geben, sondern ich werde ihm noch zusätzlich freiwillige Opfer bringen. Aber als dann die reichliche Ernte eingefahren war, da entschieden sie sich, den Rest doch lieber für sich zu behalten. Sie wollten doch nicht so viel an Gott abgeben. Stattdessen brachten sie die alten und kranken Tiere in den Tempel und opferten sie dort. Wir kommen jetzt zum zweiten Kapitel des Buches Maleachi. Darin geht es immer noch um die Sünden des Volkes Israel. Gott tadelt die Priester auch weiterhin für ihre Gotteslästerung. Die Priester entweihen oder entheiligen mit ihren Praktiken den Tempel. Statt Gott zu dienen, handeln sie gegen Gott. Sie machen Gott Schande, und zwar mit dem Gottesdienst, den sie im Tempel feiern. Im ersten Kapitel haben wir bereits gesehen, wie die Priester Gott verachteten. Sie opferten kranke Tiere auf dem Altar Gottes. Gott verdammt diese Praxis nicht nur deswegen, weil Menschen ihm etwas Wertloses opferten oder weil sie eben nicht das taten, was Gott geboten hatte. Er hatte ja gesagt, sie sollten nur fehlerfreie Tiere opfern. Aber das ist noch nicht der Kern des Problems. Wir werden noch dahin kommen, dass Maleachi die Frage stellt, ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Hierbei steht nicht der Wert des Opfers im Vordergrund, sondern es geht darum, wie dieses Opfer Gott dargebracht wird. Im dritten Buch Mose lesen wir von 5 verschiedenen Opfern, und jedes dieser Opfer weist im Grunde auf Jesus Christus hin, auf den Messias. Jedes Opfer sollte auf den einen hinweisen, der da kommt, auf den einen, der das heilige, unschuldige, unbefleckte Lamm ist, auf den einen, der ohne Sünde war. Er war vollkommen, und deshalb musste auch das Opfer, das auf ihn hinwies, vollkommen sein, also ohne Fehler. Sowohl die Lob- und Dankopfer als auch die Schuldopfer wiesen auf den Sohn Gottes hin. Zur Zeit Maleachis lästerten die Priester den Namen Gottes, indem sie ihm fehlerhafte Opfer brachten. Wenn man zum Beispiel ein todkrankes oder verkrüppeltes Tier zum Altar brachte und dieses Tier sollte dann auf das vollkommene Lamm Gottes hinweisen, das war Gotteslästerung. Sie meinen, das hat nichts mit uns heute zu tun? Nun, so etwas gibt es auch heute. Wie oft wird Jesus Christus in Liedern, in Filmen, in Diskussionsbeiträgen und sogar in Predigten falsch dargestellt? Für die einen war er ein Rebell, für die anderen ein weltvergessener Philosoph. Viele Menschen sehen ihn nicht so, wie er wirklich war. Und selbst unter Christen kursieren Behauptungen über den Glauben, die einfach nicht wahr sind. Manch einer, der etwas Böses getan hat, sagt zum Beispiel, der Teufel hat mich verführt. Doch das stimmt nicht. Das war nicht der Teufel, das war seine alte, sündige Natur. Eine andere Lüge ist, Gott kriegt dich doch. Nein, das tut er nicht. Glauben Sie denn, dass Gott hinter Kindern herrennt und sie zu fangen versucht? Liebe Hörer, wir sollten uns davor hüten, Gott und den Glauben an ihn falsch darzustellen. Unser Gott ist gnädig, und wir sollen ihm Ehrfurcht entgegenbringen. Ja, er richtet Sünde, und er wird Sünde richten. Er ist ein furchtbarer Gott. Das heißt, er kann Furcht in uns Menschen auslösen. Aber er ist eben auch der verehrungswürdige Gott. Er verdient Respekt. Er verdient unsere Anbetung. Er verdient unsere Liebe. Vor ein paar Tagen hörte ich mir Musik von Johann Sebastian Bach an. Da fiel mir auf, dass diese Musik nichts weiter war als ein Lob Gottes. Es war reines Gotteslob. So etwas gibt es heute kaum noch. Wenn wir es nicht mehr schaffen, Gott zu loben und stattdessen Hymnen auf andere Menschen singen, dann ist das auch Gotteslästerung. Ich fürchte, wenn sich in dieser Hinsicht in unseren Gemeinden nichts ändert, dann wird das womöglich das Todesurteil der Gemeinden von heute sein. Maleachi sprach damals besonders die Priester an. In unserer Zeit sind sozusagen alle Christen Priester. Und deshalb hat die Botschaft Malachis allen Christen etwas zu sagen. In Kapitel 1, Vers 6 sprach Malachi ausdrücklich die Priester an. Er wies sie wegen ihrer Gotteslästerung zurecht. Und jetzt, am Anfang von Kapitel 2, spricht er sie wieder an. Ich lese die Verse 1 und 2. Und nun, ihr Priester, dies Wort gilt euch. Wenn ihr's nicht hören, noch zu Herzen nehmen werdet, dass ihr meinem Namen die Ehre gebt, spricht der Herr Zebaoth, so werde ich den Fluch unter euch schicken und verfluchen, womit ihr gesegnet seid. Ja, verfluchen werde ich euren Segen, weil ihr's nicht wollt, zu Herzen nehmen. Hier sind also wieder die Priester angesprochen. Sie nahmen ihr Amt nicht ernst. Und Gott macht hier deutlich, dass sie ein strengeres Urteil zu erwarten haben als das übrige Volk. Warum? Weil sie ein besonderes Amt hatten und damit auch Verantwortung. Sie ließen es zu, dass diese furchtbaren Zustände bestehen blieben. Sie sahen vielleicht, dass die Leute alte und kranke Tiere zum Opferaltar brachten, aber sie drückten sozusagen beide Augen zu. Doch Gott hatte ihnen das Gesetz der Wahrheit gegeben, und die Priester sollten das Volk eigentlich genau dieses Gesetz lehren. Sie sind ihrem Amt und ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Und dafür zieht Gott sie hier zur Verantwortung. In dem Bibeltext, der im Mittelpunkt dieser Sendung stand, hat Malachi deutliche Worte Gottes weitergegeben, die im Besonderen den Priestern galten. Aber diese Worte gelten auch für uns heute. Wir müssen uns fragen, geben wir Gott das Beste? Geben wir ihm das, was wir ihm versprochen haben? Das sind keine Nebensächlichkeiten, sondern sehr wichtige Fragen. Gerade Menschen, die für andere Verantwortung tragen, müssen sich auch ihrer Verantwortung vor Gott bewusst sein. Mit dem zuletzt gelesenen Vers 2 aus Kapitel 2 werde ich in der nächsten Sendung wieder einsteigen, und ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.